Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast. Medizin für die Ohren.
Mit Viola Gräfenstein. Heute sprechen wir über ein Thema, das immer mehr Menschen betrifft und zugleich viele Fragen aufwirft: den Kinderwunsch bei Singlefrauen und gleichgeschlechtlichen Paaren. Welche Möglichkeiten gibt es heute? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten? Und wie läuft eine Behandlung eigentlich konkret ab? Darüber spreche ich heute mit dem Reproduktionsmediziner Dr. Med. Matthias Blöchle vom Kinderwunschzentrum an der Gedächtniskirche Berlin. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Blöchle.
Ja, vielen Dank.
Herr Dr. Blöchle, könnten Sie generell eine Vergleichszahl nennen? Wie viele Menschen gibt es eigentlich in Deutschland, die da jährlich mit einem unerfüllten Kinderwunsch dastehen?
Ja, man geht davon aus, dass etwa 15% der Frauen/Paare mit einem unerfüllten Kinderwunsch leben. Nicht alle davon lassen aber eine Behandlung machen oder suchen eine Behandlung. Es gibt auch etliche, die sozusagen eine Behandlung scheuen und sagen, wenn es schicksalshaft nicht zu einer Schwangerschaft kommt, dann ist es eben so. Wahrscheinlich lässt sich nur ein Drittel der Betroffenen mit unerfülltem Kinderwunsch auch medizinisch behandeln. Wenn man jetzt sagt 10-15%, dann kann man ja rechnen, dass wir wahrscheinlich jetzt Alterskohorten haben von etwa 800.000 bis 1 Million pro Jahrgang. Das sind ja die Leute, die sagen wir zwischen 20 und Anfang 40 Jahre alt sind. Und dann kann man sich das so ungefähr ausrechnen, wie viele Menschen pro Jahrgang ohne entsprechende Realisierung einer Schwangerschaft da sind und unerfüllten Kinderwunsch haben.
Könnten Sie Gründe dafür benennen, warum es nicht zu gewünschten Schwangerschaften kommt und warum das immer mehr Frauen betrifft?
Ja, generell bei heterosexuellen Paaren ist es halt entweder eine Samenbildungsstörung, dass die Samenbildung gestört ist, zu wenige bewegliche Samenzellen vorhanden sind. Bei Frauen häufig Eierstockfunktionsstörungen oder Endometriose oder Zustand nach genitalen Infektionen mit entsprechenden negativen Folgen an den Eileitern. Das sind sozusagen die Hauptursachen und die werden bei heterosexuellen Paaren auch regelmäßig abgeklärt. Wenn wir natürlich jetzt uns Singlefrauen oder lesbischen Paaren zuwenden, dann ist natürlich evident, dass kein Zugang zu Spermien vorhanden ist und das muss man dann halt ausgleichen.
Und welche Möglichkeiten haben Singlefrauen oder sogar Single-Männer, die sich vielleicht ein Kind wünschen, sowie gleichgeschlechtliche Paare?
Also für Singlefrauen und lesbische Paare besteht die Möglichkeit einer Insemination mit gespendetem Sperma. Da wird also Sperma gespendet von einem gesunden Mann, der auch entsprechend untersucht worden ist und das von einer Samenbank bereitgestellt wird. Und dieses Sperma kann man erwerben und dann kann dieses Sperma aufgetaut werden und sagen wir zum Zeitpunkt des Eisprungs oder um den Eisprung rum mit einer Spritze in die Gebärmutter der Wunschmutter eingegeben werden. Wenn bei einer Singlefrau oder bei einer lesbischen Frau noch zusätzliche medizinische Gründe vorhanden sind, kann auch eine sogenannte IVF-Behandlung, In-vitro-Fertilisation gemacht werden, wo die Eizellen erst aus dem Körper entnommen werden, dann außerhalb befruchtet und dann im befruchteten Zustand wieder eingesetzt werden als Embryonentransfer. Das geht gut und unproblematisch mit gespendetem Samen. Für Männer ist hier in Deutschland oder in Europa eigentlich keine gute Möglichkeit gegeben. Die müssten tendenziell nach USA gehen. Also gibt ja jetzt ein ganz berühmtes Beispiel aus der Bundesregierung auch, der Beauftragte für Drogenmissbrauch oder Drogenkonsum. Der hat ja jetzt mit seinem Mann in USA sozusagen ein Kind austragen lassen, aber das ist in Deutschland nicht möglich. Das ist durch verschiedene gesetzliche Regelungen wie das Verbot der Eizellspende und auch das Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland gesetzlich nicht möglich und deswegen weichen Männerpaare sozusagen oder Single-Männer, wobei das sehr selten ist, mit Kinderwunsch, die müssen dann ins entferntere Ausland ausweichen.
Gibt es einen Grund, warum das rechtlich so ist in Deutschland oder ist das in der Schweiz und in Österreich genauso?
Also das mit den Single-Männern und gleichgeschlechtlichen Männerpaaren, das ist meines Erachtens in ganz Europa so. Und Reproduktionsmedizin, also künstliche Befruchtung, all dieses Themenfeld hat ja sehr lange gebraucht, sozusagen sich auch gesellschaftlich anerkannt durchzusetzen. In den 60er Jahren hat man noch auf deutschen Ärztetagen diskutiert, ob solche medizinischen Maßnahmen überhaupt gänzlich verboten werden sollten. Ja, das trifft hier in Europa doch immer noch auf größere Anteile konservativer und sehr zurückhaltender Menschen, die das sehr, sehr kritisch sehen und eigentlich auch ablehnen. Und da gibt es natürlich aber auch diejenigen, die dann Bedarf haben und sich das eigentlich wünschen, dass es zugelassen wird. Und manche Dinge sind ja zugelassen, also dass wir heute lesbische Paare oder Singlefrauen behandeln können. Das hat sich ja auch erst die letzten 10 bis 20 Jahre so durchgesetzt. Und je nach Bundesland ist auch immer ein bisschen unterschiedlich. In den großen Metropolen ist man grosso modo immer etwas progressiver unterwegs, weil in den Metropolen eben diese Menschen häufiger leben als auf dem platten Land. Ja, und weil so da in den Metropolen weniger stigmatisiert werden, vielleicht auch anonymer leben können und deswegen freier leben. Deswegen hat sich das schon immer in den Metropolen schwerpunktmäßig gesammelt. Und da sind natürlich dann auch die Offenheit und die Progressivität in solchen Fragen stärker ausgeprägt als anderswo. Und in Berlin können Sie eigentlich sagen, gibt es wahrscheinlich in jedem Kindergarten oder jeder Kindergartengruppe ein Kind, das von lesbischen Paaren stammt oder von einer Singlefrau mit Kinderwunsch, die das dann realisiert hat. Das ist also heutzutage in Berlin ein gängiges Phänomen. Das ist keine Seltenheit mehr.
Okay, zwei Fragen dazu. Erstmal, wie geht das dann? Also wenn ich jetzt theoretisch Singlefrau wäre?
Ja, dann kommen Sie zu mir und lassen sich mal beraten.
Okay.
Und dann erzähle ich Ihnen, was für Optionen Sie haben. Dann gebe ich Ihnen Hinweise, wie Sie sozusagen eine Samenprobe bestellen, aussuchen und bestellen können, bei welchen Samenbanken das ganz gut geht. Dann berate ich Sie auch über die Kosten, berate Sie über den Behandlungsablauf und dann können Sie damit starten.
Das wäre jetzt sicherlich interessant für die Zuhörerinnen. Was würde das denn kosten?
Ja, so eine Inseminationsbehandlung kostet jetzt rein die ärztliche Behandlung etwa, sagen wir mal so 600 Euro pro Monat. Medikamente vielleicht, wenn man welche benutzen möchte, nochmal so um die 100 maximal. Und dann müssen Sie eben das Sperma kaufen. Da gibt es unterschiedliche Angebote von den Samenbanken, aber man kann, sagen wir mal, Pi mal Daumen rechnen, dass etwa 1.000 Euro für so eine Samenprobe aufgerufen werden von den Spermabanken. Gibt da unterschiedliche Modelle und was man noch zusätzlich bestellen kann. Man kann bestimmte genetische Tests vorher machen lassen, um zu gucken, dass man mit dem Spermaspender auch gut kompatibel ist. Aber das sind dann wieder Ausweitungen, das müsste man sich dann im Detail angucken. Aber Pi mal Daumen können Sie ungefähr rechnen, 1.600, 1.700 Euro für eine Zyklus, also es ist ein Monat, wo dann geguckt wird, wann der Eisprung ist, wann der Sperma aufgetaut wird und übertragen wird und dann eben Schwangerschaftstest. Und wenn der geklappt hat, dann schreibt man laut Hurra und wenn er nicht geklappt hat, müssen wir wieder von vorne anfangen.
Wer bezahlt das? Bezahlt das die Kasse oder muss man das privat bezahlen?
Nein, bislang bezahlt in Deutschland die Krankenkasse für Alleinstehende oder für lesbische Paare gar nichts, also alleinstehende Frauen und lesbische Paare nichts. Sie zahlt aber auch für nicht verheiratete Paare nichts. In Deutschland bezahlt die Krankenkasse nur 50% von solchen Behandlungen für verehelichte Paare, heterosexuell verehelichte Paare. Und das im Alter von 25 bis 40 für die Frau und bis zu 50 für den Mann. Und da kann man natürlich drüber nachdenken, ob das so richtig ist. Angesichts des Geburtenschwunds sollte eigentlich die Gesellschaft drüber nachdenken, ob sie das Kinderkriegen viel mehr fördern und auch von, sagen wir mal, nicht klassischen Paaren oder alleinstehenden Frauen, ob das nicht auch wertvolle Kinder für die Gesellschaft sind, wenn man es mal utilitaristisch betrachten möchte. Ja. Und insofern ist es vielleicht doch auch ungerecht, dass diese Patientinnen das alles selber bezahlen müssen. Und auch die Bindung an die Ehe ist eigentlich ein bisschen antiquiert und stammt eigentlich aus dem letzten Jahrtausend. Ja, denn in Berlin kommt, glaube ich, weit über die Hälfte der Kinder unehelich auf die Welt. Ja, insofern ist es sehr fragwürdig, das immer noch an den Ehestatus zu knüpfen.
Kann man das einklagen eigentlich?
Nee, das ist eine Freiheit des Gesetzgebers. Und gut, hat bis jetzt noch keiner versucht, meines Erachtens. Das müsste ja bis zum Bundesverfassungsgericht getragen werden, ob das mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist. Und das dauert natürlich viele, viele Jahre. Dann kostet es auch viel Geld. Und insofern, bis Sie da ein Urteil haben, dann sind sie schon so alt, dass sie keine Kinder mehr kriegen können. Also das, aber ich bin mir auch nicht dessen bewusst, dass es schon jemand mal versucht hätte.
Wie stelle ich mir das jetzt vor? Dann werde ich beraten und dann darf ich mir bei einer Samenbank aussuchen. Ich möchte ein hellhaariges Kind oder ein dunkelhaariges Kind oder wie funktioniert
das? Naja, das hellhaarige Kind, das können Sie natürlich nicht aussuchen. Sie können sich einen hellhaarigen Spender, einen blonden Spender aussuchen. Das kommt ja immer darauf an, was Sie selber mitbringen. Sie haben jetzt zum Beispiel eher dunklere Haare und wie sich das dann mischt, ist wie bei jedem Paar unbestimmt und bleibt dem Zufall der Natur überlassen. Aber richtig, Sie können bei einer Samenbank, bei einer modernen Samenbank, können Sie sozusagen einige Parameter eingeben. Sie können sagen, ich hätte gern einen Spender, der vielleicht zwischen 1,75 Meter und 1,85 Meter groß ist. Ich möchte gerne einen Spender haben, der vielleicht zwischen 80 und 90 Kilo wiegt. Ich möchte einen Spender haben, der blaue Augen hat oder der dunkle Augen hat. Ich möchte einen haben, der blond ist oder eher der dunkles Haar hat. Solche Parameter können Sie angeben bei Ihrer Spenderwahl. Ist auch wichtig, wir haben ja nicht nur zentraleuropäische oder mitteleuropäische Patientinnen. Wir haben auch afrikanische Patientinnen. Wir haben asiatische Patientinnen, welche aus Indien, aus China. Die wollen natürlich auch einen passenden Spender haben. Und da können die Frauen, die so eine Samenspende brauchen und sich aussuchen wollen, tatsächlich aussuchen, wie in etwa der Samenspender aussehen soll. Und da gibt es noch weitere Informationen, die man bekommt, zum Beispiel zum Beruf, zu den Hobbys und so weiter. Und die einen wollen halt lieber einen Fußballspieler, die anderen lieber einen, der Klavier spielt. Das ist natürlich ein gewisser Identifikationsprozess, ja, für die Frau, die so eine Samenspende auswählt.
Kommen wir zur Frage, welche rechtlichen Pflichten kommen auf die Menschen mit einem Kinderwunsch zu, insbesondere im Zusammenhang mit Samenspenden?
Eigentlich kommen keine weiteren rechtlichen Pflichten auf sie zu. Die Frauen, die alleinstehend sind oder auch die lesbischen Frauen, die mit einer Samenspende schwanger geworden sind, die bekommen dann halt ein Kind, dann muss das halt hinterher geklärt werden, auch mit dem Jugendamt unter Umständen, weil es gibt ja manchmal Fragen, ob es da Vorschusszahlungen geben kann oder muss. Aber das ist geregelt, der Samenspender ist immer außen vor und dann muss das Kind, das ist die andere rechtliche Pflicht, das muss im Samenspenderegistergesetz gemeldet werden, wenn es geboren ist und dann werden die Daten zu dem Spender 110 Jahre lang aufbewahrt. Und dann kann das Kind, falls es Kenntnis von seiner Entstehung durch eine Samenspende erhält, dann nachfragen, wer war denn der Samenspender?
Ja, aber das Kind hat keinen Anspruch auf irgendwas später. Also wenn Vater hingehen und sagen, so, jetzt bezahl mir mal mein Studium oder irgendwas.
Nein, also der Samenspender ist freigestellt von sämtlichen unterhalts- und erbrechtlichen Verpflichtungen. Das ist durch Gesetz geregelt. Wir verwenden ja nur offene Samenspenden. Das heißt also, diese Samenspender haben vorher auch erklärt, dass sie bereit wären, sozusagen einen Kontakt des Kindes mit ihm zuzulassen, weil die Kinder häufig oder die Menschen generell gerne wissen möchten, woher sie abstammen, wo ihre Vorfahren liegen. Das ist auch nicht so, dass die dann den Koffer packen und sagen, ich ziehe jetzt bei dem Samenspender ein. Die wollen das nur wissen, wer ist das. Das ist für das Selbstbild wichtig, ja, zu wissen, wer ist diese Person, von der ich abstamme. Und das erklären die jetzt halt zur Spende, dass sie da einverstanden sind. Es ist aber auch nicht einklagbar, ja, wenn ein Samenspender dann in 20 Jahren sagt, naja, jetzt habe ich mir das aber anders überlegt, ich möchte die Person gar nicht kennenlernen, es ist auch nicht erzwingbar. Zumindest kriegt das Kind dann doch Informationen für Name, Anschrift, vielleicht auch ein Passfoto von der Zeit, wo der Samenspender die Spende abgegeben hat.
Muss denn die Person, also die Frau, die jetzt ein Kind haben möchte, auch sozusagen finanziell gut aufgestellt sein, sodass garantiert ist, dass das Kind jetzt, ich sag mal, nicht komplett finanziell ohne irgendwas dasteht oder die Mutter?
Also das würden wir jetzt nicht regeln oder auch nicht abfragen. Ich empfehle allerdings schon, dass man sich gerade, wenn man alleinstehend ist, Gedanken darüber macht. Zum Beispiel, was passiert denn, wenn es mir irgendwie mal schlecht geht? Ich versterbe. Wo soll das Kind denn hin? Also, dass man dann auch sein familiäres Umfeld, sein Freundeskreis in irgendeiner Form mit einbezieht, damit es geregelt ist. Falls ich jetzt durch Unfall oder Krebs oder andere Erkrankungen zu Tode komme, was ist mit dem Kind? Ja, und dann kann man auch über bestimmte Absicherungen nachdenken. Sie können zum Beispiel eine Risikolebensversicherung abschließen. Ja, sagen wir für 250.000 Euro. Das ist meistens bei jungen Personen nicht so sehr teuer, kostet sie vielleicht 200-300 € im Jahr. Das kann auch degressiv sein, dass es jedes Jahr ein bisschen weniger ist. Wenn Sie jetzt heute 250.000 € für ein Neugeborenes haben, dann können Sie 20 Jahre lang jeden Monat mindestens 1.000 € abheben und dann wäre es zumindest auch finanziell einigermaßen eine Absicherung gegeben für die Person, die das Kind dann vielleicht großzieht.
Ja, das aber das wird nicht abgefragt bei Ihnen, ne? Also Sie fragen.
Ich frage das nicht ab, ich mache es auch nicht zur Bedingung. Ich bin ein Mensch, der sehr an die Eigenverantwortlichkeit von Menschen glaubt und davon überzeugt ist, dass bestimmte Dinge von den Menschen selbst geregelt werden sollen und müssen. Aber ich gebe natürlich Empfehlungen. Ja? Und das kann man bei der Beratung auch abfragen und sagen, wie ist es denn? Aber es ist heute auch nicht so selten, dass alleinstehende Frauen zum Beispiel mit ihrer Mutter oder mit ihren Eltern kommen und sagen so, also meine Tochter findet jetzt keinen Mann und wir wollen aber gerne jetzt ein Enkelkind haben, wir unterstützen das. Und sie kann auch nicht mehr ewig warten, weil sie ist jetzt vielleicht 38 oder 40. Da nimmt es dann mit der Fruchtbarkeit schon erheblich ab. Und also es gibt da sehr vielfältige, sag mal, Formen des Zusammenlebens, auch zwischen Eltern und künftigen Großeltern und den Frauen, die vielleicht schwanger werden wollen. Also man muss dann halt individuell mal gucken, was ist die Konstellation, welche Hinweise kann man geben. Aber wir geben nur Hinweise, wir zwingen niemanden zu bestimmten Verhaltensweisen. Es wird ja heute empfohlen, dass man das auch offen kommuniziert, dass man eine Samenspende eingesetzt hat. Ja. Ich meine, bei einer alleinstehenden Frau oder bei lesbischen Paaren ist es ja letzten Endes evident, dass da irgendwas gewesen sein muss, weil man ja sonst nicht zum Sperma kommt. Ja.
Also man könnte jetzt aber nicht seinen besten Freund fragen, könntest du etwas spenden? Das würden Sie jetzt nicht akzeptieren und aufbereiten?
Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil, sag mal, das mit den Samenspenden ist auch ein bisschen gesetzlich geregelt. Wenn dann sozusagen ein Paar kommt und sagt, so, wir sind sozusagen ein Paar, ja, in Anführungsstrichen, dann kann man das vielleicht auch in irgendeiner Form in Betracht ziehen, aber das müsste man schon mal genau im Einzelfall prüfen. Wenn man einen bekannten Samenspender hat, dann ist durchaus die Möglichkeit gegeben, dass man mit diesem zu einer Samenbank geht und die Samenbank sozusagen den als Spender aufnimmt und als exklusiven Spender für eine bestimmte Patientin. Da gibt es schon Möglichkeiten, die man da finden kann, um mit einem bekannten Spender eine Schwangerschaft zu bekommen.
Was sollten denn Patientinnen, die behandelt werden, mitbringen, wenn sie zu Ihnen kommen? Wie sollten sie sich vorbereiten?
Ja, Patienten, die von uns behandelt werden wollen, sollten zuerst mal gute Laune mitbringen und gewissen Optimismus. Und ansonsten brauchen sie erstmal nichts mitbringen. Medizinisch ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass man sich noch in einem bestimmten Alter befindet, wo man noch schwanger werden kann. Ja. Also im bestimmten Alter müsste man sein, um schwanger werden zu können. Man müsste eigentlich einen Eisprung haben, um schwanger werden zu können. Und im Allgemeinen, also die meisten Frauen können jenseits 43 nicht mehr gut schwanger werden. Es gibt Ausnahmen, man müsste das dann prüfen anhand des Hormonbefunds und der Untersuchungsergebnisse. Es gibt Ausnahmen, dass Frauen auch im Alter, sagen wir mal, von 43 Jahren plus noch schwanger werden können. Es sind aber sehr wenige und es gibt auch nicht wenige Frauen, da ist es schon sehr schwierig, mit 38 noch schwanger zu werden. Das muss man klar sehen. Also je jünger man ist, desto besser ist es. Ich denke mal, so ein Alter zwischen 25 und 35 ist eigentlich optimal.
Und wie läuft jetzt eine Kinderwunschbehandlung in Ihrem Zentrum ab?
In unserem Zentrum machen wir zunächst mal eine Diagnostik. Wir machen Hormonbestimmungen. Wir gucken uns mal im Ultraschall die Eierstöcke und die Gebärmutter an. Und dann beraten wir die Patientin. Und wenn sie sich dann entschieden hat, eine Samenspende zu bestellen, dann wird die an uns geliefert. Wir halten sie hier bereit. Und dann würden wir sagen, nach der Regelblutung, nach Beginn der Regelblutung, etwa 8 Tage später, kommt die Patientin wieder zu uns und wir machen wieder Ultraschall und gucken mal an, wie der Eisprung sich entwickelt. Und dann kann es sein, dass wir eine weitere Untersuchung 2-3 Tage später machen und dann würden wir vielleicht den Eisprung auslösen und vereinbaren, wann die Samenprobe aufgetaut und in die Gebärmutter eingegeben wird. Da nimmt man einen ganz dünnen Katheter, der hat so vielleicht 1 bis 2 Millimeter Durchmesser. Und dann gibt man das Sperma, das dann schon aufgetaut und verflüssigt ist, in die Gebärmutter ein. Und dann wandern die Samenzellen in die Eileiter und befruchten dort das Ei, was durch den Eisprung freigesetzt worden ist. Und dann läuft es alles ganz normal weiter, als hätten sie zu Hause Verkehr gehabt, ja, was sie halt nicht haben konnten, weil kein Mann da ist. Und dann kann eine Schwangerschaft eintreten. wie im normalen Leben auch, gibt es eben Zyklen, wo keine Schwangerschaft eintritt und dann muss man es halt wiederholen. Ja.
Und muss man vorher irgendwelche Medikamente nehmen, um den Eisprung auszulösen zum Beispiel? Wie sieht das aus? Muss man medikamentös vorbereitet werden?
Man muss nicht medikamentös vorbereitet werden. Man kann medikamentös vorbereitet werden. Manche Abläufe sind einfacher, wenn man den Eisprung zum Beispiel auslöst mit einer kleinen Spritze. Dann kann man es besser terminieren.
Hormon ist das, richtig?
Ja, das ist ein Hormon, was den Eisprung auslöst. Und man könnte aber auch jeden Tag irgendwie Untersuchungen machen, um zu gucken, wann der Körper selbst den Eisprung auslöst. Das ist aber halt viel komplizierter und aufwendiger für die Patientin. Die Planung ist ein bisschen vereinfacht, wenn man den Eisprung auslöst und dann sagt, okay, kommen Sie am Freitag um 12 oder am Dienstag um 3 und dann machen wir die Übertragung der Samenzellen und das funktioniert dann viel besser.
Wie hoch sind die Erfolgschancen?
Für eine Inseminationsbehandlung ist die Erfolgsrate auch abhängig vom Lebensalter der Patientin. Man kann grosso modo sagen etwa 15%, wobei es natürlich vielleicht für jüngere Patientinnen, die vielleicht 25 bis 30 sind, eher vielleicht Richtung 30% pro Monat geht. Für ältere Patientinnen, die sagen wir 40 plus sind, geht es wahrscheinlich runter auf 7-8% oder noch weniger pro Monat. Und das ist so ähnlich wie wenn eine Frau in einer heterosexuellen Partnerschaft die Verhütung absetzt und dann ganz normal Verkehr hat. Das unterscheidet sich nicht von den Erfolgserwartungen.
Wie sieht es mit der anderen Methode aus?
Bei der IVF-Behandlung, die als alternative Methode in Frage kommt, wird ja eine medikamentöse Behandlung gemacht, damit möglichst viele Eizellen gewonnen werden können. Im normalen Zyklus bildet der Eierstock ein Ei, das zum Eisprung freigesetzt wird. Bei der IVF-Behandlung geben wir Hormone, damit wir vielleicht 10, 12, 15 Eizellen bekommen. Das sind Hormonbehandlungen, wo jeden Tag eine Spritze genommen werden muss. Dann wird der Eisprung ausgelöst und die Eizellen werden alle abgesaugt in einer kurzen Narkose. Und
wie viele Spritzen bekommt man, bis man dann so weit ist?
Ja, jeden Tag eine Spritze, ungefähr über 10, 12 Tage. Okay. Ja. Und dann werden die Eizellen abgesaugt und dann wird das Sperma aufgetaut, die Eizellen werden mit den Spermien zusammengesetzt und dann werden etwa 50-60% der Eizellen befruchtet werden. Und dann kann man die weiter bebrüten. Und wenn sich dann ein guter Embryo entwickelt hat, kann man den nach ein paar Tagen wieder mit einem ganz dünnen Schlauch in die Gebärmutter einsetzen und muss wieder 10 Tage warten, ob eine Schwangerschaft eingetreten ist oder nicht. Und da sind die Erfolgschancen auch wieder abhängig vom Lebensalter. Wenn Sie eine Patientin sagen wir, von 25 Jahren haben, können Sie damit rechnen, dass sie vielleicht 50% Wahrscheinlichkeit haben, dass eine Schwangerschaft kommt. Eine Patientin mit 40 vielleicht nur noch 15-20% Schwangerschaftswahrscheinlichkeit. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Eizellen mit zunehmendem Lebensalter immer schlechter werden. Das kann man denen aber nicht ansehen durchs Mikroskop, wenn man die Eizellen anguckt, kann man nicht erkennen, dass jetzt die Eizellen nicht mehr so gut funktionieren. Das ist dann halt ein Versuch, den man nur so unternehmen kann, dass man eben Embryonen einsetzt und schaut, ob eine Schwangerschaft kommt oder nicht. Ne?
Ja, wie viele werden eingesetzt dann? Und was passiert mit den restlichen befruchteten Eizellen generell?
Früher haben wir 2-3 Embryonen eingesetzt. Machen wir heute gar nicht mehr, weil wir auf jeden Fall verhindern wollen, dass Zwillings- oder Drillingsschwangerschaften entstehen. Denn diese Schwangerschaften sind mit erhöhten Komplikationsraten vergesellschaftet. Mehr Frühgeburten, mehr Hochdruckerkrankungen in der Schwangerschaft, mehr Diabetes in der Schwangerschaft. Heute setzen wir nur noch einen Embryo ein. Die anderen befruchteten Eizellen können aber eingefroren werden. Zum einen, sie werden nicht schwanger, dann können sie im nächsten Monat einfach ein befruchtetes Ei oder ein Embryo auftauen und dann in die Gebärmutter einsetzen, können damit wieder schwanger werden, mit der gleichen Chance wie bei der ersten Übertragung. Oder sie werden schwanger und sagen, ich möchte in 2 Jahren nochmal ein Kind haben, dann lassen wir die so lange liegen und dann kommen sie nach 2-3 Jahren wieder und sagen, ich möchte noch ein Kind haben, dann können wir die auch wieder auftauen und einsetzen, hat sogar eine ganz gute Chance, wenn aus dieser Kohorte, so nennen wir das, von Eizellen, also die gleiche Gruppe bei einer Eizellentnahme ist eine Kohorte, wenn aus dieser Kohorte eine Schwangerschaft entstanden ist, dann ist die Chance besonders gut, dass man mit einer anderen Eizelle aus dieser Kohorte auch noch eine weitere Schwangerschaft bekommt. Und so müssen dann die Patientinnen sich das einfach überlegen, wie machen wir das am liebsten?
Manche wollen ja gerne Zwillinge haben.
Ja, aber wenn wir denen sagen, eine Zwillingsschwangerschaft kann auch so enden, dass sie zwei Kinder mit 500 Gramm zur Welt bekommen, die dann erstmal 3 Monate in der Intensivstation der Kinderklinik zubringen müssen und dann möglicherweise ihr Leben lang behindert oder zumindest therapiebedürftig sind, dann sehen das, sagen wir mal, 99,9% schon ein, dass das nicht so eine gute Idee ist, das mit den Zwillingen da anzugehen. Und speziell die Singlefrauen haben ja schon auch eine Idee davon, dass sie die Belastung alleine tragen werden müssen, wenn ein Kind geboren ist. Und die sind in der Regel schon so vernünftig, dass sie sagen, ja, also ist schon gut, wenn ich es mit dem einen Kind schaffe, aber ob ich denn gleich zwei auf einmal haben muss, das glaube ich nicht. Und da ist eigentlich das kein großes Problem, das überzeugend zu beraten.
Eine wichtige Frage noch, welche Nebenwirkungen oder Risiken gibt es denn bei einer Kinderwunschbehandlung?
Also bei der Inseminationsbehandlung gibt es eigentlich gar keine Risiken, weil wir ja mehr oder weniger im natürlichen Zyklus arbeiten. Wir haben nur ein Ei, was zum Eisprung kommt. Da gibt es keine Risiken, da gibt es auch keine langfristigen Risiken. Bei einer IVF-Behandlung, wo eine Hormonbehandlung gemacht wird, da gibt es schon das Risiko der sogenannten Überstimulation. Das heißt, einzelne Patienten bilden besonders viele Eizellen und die können dann auch sehr, sehr große Eierstöcke entwickeln. Ein Eierstock ist normalerweise so 4 mal 3 mal 2 Zentimeter groß. Da können es auf einmal 10 bis 12 Zentimeter sein. Das ist also eine riesige Zunahme. Das drückt im Bauch. Es kann zu Wasserausschwitzungen im Bauchraum und im Extremfall auch im Brustkorb kommen, sodass dann sogenannte Aszitis oder Pleuraerguss entsteht, die Atmung beeinträchtigt. Es kann zu Bluteindickung kommen und zu Thromboserisiken, da muss man dann Blutverdünnung betreiben. Also es gibt da schon ein paar Risiken, wenn man nicht sorgfältig und vorsichtig arbeitet. Es obliegt natürlich dann dem Arzt oder der Ärztin, die richtige Dosis zu finden und die Patienten auch zu identifizieren, die ein besonderes hohes Risiko mit sich bringen, solche Überstimulationsrisiken oder Reaktionen auszubilden. Dann kann es bei der Eizellentnahme zu Blutungen oder auch zu Infektionen im Bauchraum kommen. Sehr selten, ungefähr 1 zu 10.000. Also bei 10.000 Eizellentnahmen tritt mal einmal so ein Ereignis ein, das dann auch entsprechende Nachbehandlung bedarf. Antibiotikatherapie, vielleicht auch noch eine kleine Operation, um die Blutung zu stillen. Aber im Großen und Ganzen ist es sehr selten, dass so schwerwiegende Nebenwirkungen sind. Und langfristig gibt es Untersuchungen, dass keine nachteiligen Konsequenzen zu erwarten sind. Also es gibt nicht mehr Krebserkrankungen, man kommt auch nicht früher in die Wechseljahre durch solche Behandlungen. Das ist also ganz gut untersucht, dass da langfristig keine Schäden sind.
Für viele Menschen ist diese Zeit ja auch ein Hoffen und Bangen. Was möchten Sie diesen Frauen mit Kinderwunsch zum Abschluss mit auf den Weg geben?
Wir beraten die Patientinnen ja anhand ihrer individuellen Parameter. Sehr ehrlich, weil ich möchte nicht einer Patientin Hoffnungen machen, die nicht berechtigt sind und die nur dazu führen, dass sie sozusagen Behandlungskosten auf sich nimmt, die dann zum Teil in meine Kasse fließen, zum Teil in die Kasse der Apotheke. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir die Patientin ehrlich beraten. Aber wenn wir sozusagen einer Patientin sagen, ja, Sie haben gute Chancen und Ihre Parameter deuten darauf hin, dass Sie mit sehr viel Optimismus in die Behandlung gehen können. Dann versuche ich, diesen Optimismus auch zu vermitteln. Ja, dann kann man sagen, wenn Sie so eine Behandlung machen, zum Beispiel eine IVF-Behandlung und die Altersgruppe ist sozusagen gut, dann kann man sagen, ja, nachdem wir meinetwegen 5 Embryonen übertragen haben, dann haben Sie eine Schwangerschaftserwartung von über 90%. Ja, das hört sich jetzt viel an. 5 Embryonen, die meisten werden natürlich innerhalb der ersten 2, 3 Übertragungen schon schwanger. Aber man kann dann auch, und das machen wir auch, ja, einen berechtigten Optimismus mitgeben und sagen, Sie werden das schon hinkriegen mit dem Kinderkriegen, Sie werden ein Baby bekommen. Sie müssen halt bestimmte Geduld mitbringen, aber dann wird es schon hinhauen. Ja.
Dankeschön.
Alles
Bis
klar,
dann.
vielen herzlichen Dank.
Das war der Fachärzte-Talk von Primo Medico, die erste Wahl für medizinische Spezialisten. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.